Deutschlandfunk Kultur Religionen.
Am Mikrofon begrüßt Sie Anne-Françoise Weber und ich heiße Sie willkommen zu dieser Stunde, in der wir die Religionen da suchen, wo Menschen immer mehr Zeit verbringen, nämlich im Netz.
Und ich glaube, wenn wir als Kirche mit der Maßgabe unterwegs sind, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen für die Menschen ansprechbar sein, dann müssen wir auch dort ansprechbar sein, weil die Menschen dort einen großen Teil ihrer Online-Zeit verbringen.
So erklärt Online- und Social-Media-Redakteur Jens Albers, warum sein Bistum Essen Videoclips für YouTube und Facebook erstellt. Wir wollen uns anschauen, wie verschiedene Glaubensgemeinschaften und wie einzelne von ihrem Glauben bewegte Menschen im Internet aktiv sind und was sie dort eigentlich suchen. Auch der synodale Weg der katholischen Kirche in Deutschland ist im Internet zu finden. Er beginnt heute am ersten Advent, also mit dem neuen Kirchenjahr, ganz offiziell. Und hinter dieser ungewöhnlichen Vokabel vom synodalen Weg, da verbirgt sich ein auf 2 Jahre angesetzter Prozess. Hier sollen Laienvertreter und Bischöfe miteinander ins Gespräch kommen. Ziel ist es, die seit den zahlreichen Missbrauchsskandalen anhaltende Vertrauenskrise in der katholischen Kirche zu beheben. Ein früherer Gesprächsprozess ist relativ ergebnislos schon beendet worden. Deswegen sollen die Bischöfe und Laien diesmal auch wirklich Beschlüsse treffen, die die Zukunft der Kirche in Deutschland prägen könnten. Aber trotzdem soll man sich dabei natürlich nicht zu weit vom Vatikan und von der Weltkirche entfernen. Im Vorfeld gab es da schon einige Kritik an diesem Konstrukt. Vor allem reformorientierte Kräfte fürchten, es könnte eben dann doch alles beim Alten bleiben und die Bischöfe sich letztlich nicht wirklich auf Veränderungen einlassen. Zumal ja bei den Bischöfen die Entscheidung liegt, ob sie die Beschlüsse vor Ort umsetzen wollen oder nicht. Es gibt aber auch Katholiken, die fürchten, dieser synodale Weg könnte zu weit und könnte in die Irre führen. Manche von ihnen sind Teil der Initiative Pontifex. Die bezeichnet sich als Netzwerk, das Brücken zwischen der katholischen Kirche und den Medien bauen will. Sie ist aus der Bewegung Generation Benedikt hervorgegangen. In Deutschland zählt sie aktuell 25 feste Mitglieder. Einer ihrer Sprecher ist Benno Schwaderlapp. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, was denn für ihn das Schlimmste, also das Worst-Case-Szenario wäre bei diesem synodalen Weg.
Also ich glaube, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass wir am Ende einen Flickenteppich in Deutschland haben, dass es also in dem einen Bistum so läuft und im anderen so. Und wenn ich als zum Beispiel homosexuelles Paar eine Segnung haben möchte, dann fahre ich einfach über meine Bistumsgrenze hinweg, fahre ins andere Bistum und dort läuft dann alles ganz anders als in meinem eigenen. Oder eben umgekehrt. Und dieser Flickenteppich würde ja im Prinzip bedeuten, dass eigentlich nicht mehr klar ist, was denn jetzt eigentlich katholische Haltung ist. Vor diesem Gesichtspunkt, ja, befürchten wir und befürchte ich auch ganz persönlich die Gefahr einer Spaltung, sowohl in der deutschen Kirche als auch, wenn das in einem Großteil des Gebietes der Bischofskonferenz passieren sollte, eben auch gegenüber einer Spaltung mit dem Vatikan. Und in dieser Hinsicht ist das, glaube ich, die größte Befürchtung.
Sie äußern in einer Pressemitteilung, die diese Woche verschickt wurde, die Furcht, dass gerade in den Foren zu Frauen und zu Hierarchien heretische Ansätze verfolgt werden könnten. Diese Vokabel ist ja wirklich starker Tobak. Also Sie sagen da nicht, das seien Ansätze, die vielleicht weit entfernt liegen von Ihrem Kirchenverständnis, sondern da geht es gleich um Häresie, also um Irrlehre. Das lässt ja wahnsinnig wenig Platz für Dialog, oder?
Naja, es sieht ja so aus, dass es vor allem, wenn es um die Frauenfrage geht, um die Frauenweihe geht. Und die hat nun mal der heilige Johannes Paul II. In einem apostolischen Schreiben, das danach auch mit höchster lehramtlicher Autorität bestätigt wurde durch die Glaubenskongregation, endgültig ausgeschlossen. Und ja, diese Büchse wurde jetzt wieder aufgemacht im Rahmen des synodalen Weges und ist eigentlich auch in Deutschland nie richtig zugewiesen.
Aber auch Papst Franziskus hat eine Kommission eingesetzt, der nochmal das Diakonat der Frau prüfen sollte. Also insofern ist das ja nicht nur in Deutschland nochmal aufgemacht worden.
Nein, genau, das ist bezüglich des Diakonats der Frau ist das nicht in Deutschland aufgemacht worden, aber das ist ja nicht das, was den ja, starken Reformbefürwortern ausreichen würde. Und wenn es am Ende so ein, ich sag mal, billiges Diakonat-Leid für Frauen gibt, ist das ja eher sogar noch eine Verhöhnung der Frauen. Also wir können euch nicht weihen, aber wir ernennen euch zu Diakonissen, wie es ja früher in der Frühkirche mal hieß, und geben euch damit irgendwelche kleinen Billigaufgaben. Ich erinnere mich da an meine Pfarrei, als dort weibliche Messdiener eingeführt wurden, wurden extra für die sogenannten Mädchen im liturgischen Dienst, wie sie damals hießen, wurden extra Ministrantendienste erfunden, die dann gemacht haben, Die werden jetzt immer noch weitergeführt. Die Mädchen übernehmen mittlerweile genauso wie die Jungen alle liturgischen Dienste als Ministranten. Aber da hat man, ja, nach meiner Einschätzung, die Frauen ein wenig an der Nase herumgeführt. Und das ist schon auch etwas, wo ich sagen würde, was am Ende zu viel mehr Enttäuschung führt, als wenn man einfach klar sagt, an dieser Stelle hat der Papst ein Wort gesprochen in Bezug auf die Priesterweihe für Frauen. Nun, bezüglich der historischen Dimension des weiblichen Diakonats oder sogenannten Diakonissinnen läuft der Prozess ja noch. Da können wir uns, glaube ich, noch überraschen lassen, was dort bei rauskommt. Nur in dieser Frage, ja, Sie sehen das, ist die Gefahr erstens, sich von der Weltkirche zu entfernen. Und die zweite Gefahr ist, falls man das nicht tut, dass eben die Hoffnungen, die jetzt geschürt wurden, wieder völlig enttäuscht werden und sich damit am Ende noch viel mehr Menschen von der Kirche entfernen, als sie es ohnehin schon tun.
Aber zeigt nicht Ihr Beispiel mit den Ministrantinnen, dass da auch Anpassungen erfolgen können? Und soweit ich Sie verstehe, finden Sie das ja auch in Ordnung, wenn jetzt Mädchen und Jungs die gleichen Aufgaben übernehmen als Ministranten und Ministrantinnen. Also ist es nicht doch auch einfach eine Anpassung an unser Verständnis von Gleichberechtigung, wenn man da Schritte darauf hin tut, dass Frauen mehr teilhaben können an den Ämtern der Kirche?
Ja, nun gibt es ja einen deutlichen Unterschied zwischen Ministrantendienst und Priestertum. Ja, also der Ministrantendienst war zwar früher die klare Hinführung, ja, über die kleinen Weihen, die es ja früher gab. Das wurde ja im Zweiten Vatikanum, wurden die abgeschafft. Dementsprechend war da die Möglichkeit, auf diese Weise auch Frauen zum Altardienst zuzulassen. Ist kein dogmatisches Problem, was da entstanden ist. Anders sieht das eben bei der Weihe von Frauen aus. Das ist einfach etwas, was es in 2000 Jahren Kirchengeschichte nie gegeben hat. Und wer sich katholisch nennt und auch auf dem Boden der katholischen Tradition steht und wer auch den Papst als Autorität akzeptiert, der müsste eigentlich auch dieses Wort des heiligen Johannes Pauls II., was ja durch sowohl Benedikt XVI. Als auch Papst Franziskus bestätigt wurde, müsste eigentlich sich auch daran gebunden fühlen. Wer das nicht tut, ja, hat ehrlicherweise ein Problem mit katholischer Glaubenstradition und nicht mit Gleichberechtigung oder etwas Ähnlichem.
Aber stellen Sie nicht die katholische Kirche viel einheitlicher dar, als sie de facto ist? Sie haben das Schreckensbild des Flickenteppichs in Deutschland, aber ist nicht letztlich die Weltkirche auch ein Stück weit ein Flickenteppich, in der an unterschiedlichen Stellen ganz unterschiedliche Praktiken auch gelebt werden? Wurde das nicht auch gerade bei der Amazonas-Synode nochmal deutlich?
Welche Praktik meinen Sie jetzt? Also, dass die Pastoral dort anders aussieht, wo die Kultur anders ist, das glaube ich ist unstreitig und auch absolut notwendig, dass die Landessprachen mittlerweile eben in der Liturgie Einzug gefunden haben und dementsprechend wir dort Unterschiede haben, das ist auch völlig klar. Aber jetzt nur mal als Beispiel, wenn ich als Deutscher in eine portugiesische Messe gehe und ich spreche kein einziges Wort Portugiesisch, kann ich dort trotzdem ohne Probleme dem Messablauf folgen. Ich war vor anderthalb Jahren in Japan, selbst auf Japanisch ist das möglich. Die Messe ist etwas, was weltkirchlich völlig gleich ist und am Ende legt das Lehramt, legt der Katechismus fest, was katholisch ist und was nicht. Und wenn Leute jetzt meinen, etwas anderes sei auch katholisch, ja, dann ist das nach meiner Einschätzung an bestimmten Stellen einfach falsch.
Das Lehramt ist für Sie eine ganz entscheidende Größe und Sie wollen eben nicht, dass dieser synodale Weg sich irgendwie entfernt oder irgendetwas gegen das Lehramt entscheidet. Nun sagt sogar Kardinal Reinhard Marx, also im Frühjahr bei der Vollversammlung der Bischöfe hatte er das gesagt, die Sexualmoral der Kirche habe entscheidende Erkenntnisse aus der Theologie und Humanwissenschaften noch nicht rezipiert. Die personale Bedeutung der Sexualität finde bislang keine hinreichende Beachtung. Das heißt doch, dass auch die Lehre, vielleicht nicht das Lehramt, aber die Lehre zumindest auch neue Impulse aufgreifen muss und da auch weiterentwickelt werden kann, oder?
Also ich weiß nicht, ob Kardinal Marx die Schriften zur Theologie des Leibes des heiligen Johannes Pauls II. Nicht kennt oder nicht gelesen hat oder ob er sie einfach ignoriert. Aber dort werden moderne Erkenntnisse der Anthropologie und der Biowissenschaften aufgenommen und dort wird ein Bild des Menschen gezeichnet, was sich eben zusammensetzt aus Leib und Seele, was eine Einheit bildet aus Leib und Seele, bei dem die Sexualität eine große Bedeutung einnimmt, bei dem die Sexualität aber eben nicht nur Trieb ist, sondern Gabe und Aufgabe für jeden Menschen. Und also ich kann jetzt aus meiner Sicht sagen, ich bin 28 Jahre alt, habe vor anderthalb Jahren geheiratet. Es ist eigentlich ziemlich einfach, die katholische Sexualmoral, und sie ist nach meiner Einschätzung auch in keinster Weise weltfremd oder lebensfern, sondern sie wird dem Menschen in seiner Ganzheit als sexuelles Wesen gerecht und sie ordnet die Sexualität in einen bestimmten Rahmen ein und sie gibt ihr den Wert, den sie nach unserer Auffassung eben hat und gibt sie eben nicht der Beliebigkeit preis. Wie man da jetzt so tun kann, als würde da irgendeine Wissenschaft ignoriert, da würde ich einfach Kardinal Marx sehr klar widersprechen.
Eins der Foren beim synodalen Weg soll sich ja auch mit Sexualität und Partnerschaft befassen. Und Sie haben in Ihrer Pressemitteilung da auch etwas dazu geschrieben, nämlich Die Sexualmoral der Kirche dient dem Leben und der Liebe. Sie macht die Menschen frei und froh. Was machen Sie aber jetzt mit Menschen, die auch wahrscheinlich in diesem Forum sitzen werden und sagen werden, ich habe ein Problem. Mich macht diese Sexualmoral nicht frei und froh. Entweder weil sie in einer homosexuellen Partnerschaft leben, die keinen Segen von der Kirche bekommt, oder weil sie finden, dass auch sogenannte künstliche Verhütungsmittel durchaus einen Sinn haben und eingesetzt werden können, oder aus anderen Gründen. Also wie können Sie behaupten, die Menschen seien dank der katholischen Sexualmoral frei und froh?
Also ich glaube, das ist einfach ein grundlegendes Problem, wenn Menschen der Meinung sind, die Kirche müsse sich ändern, weil sie ihnen persönlich nicht passt oder weil sie nicht in ihr persönliches Lebensbild passt. Es ist ja eigentlich umgekehrt. Christus erwartet von uns eine Umkehr und eine Bekehrung. Wir müssen unser Leben an ihm ausrichten und nicht erwarten, dass sein Vorbild jetzt plötzlich zu unserem Gutdünken passt. Und das gilt ja für alle Bereiche. Das endet ja nicht bei der Sexualität. Das beginnt bei Formen der Aufrichtigkeit und der Ehrlichkeit. Das geht hinüber zu Gebetspraktiken und so weiter. Jesus hat dort etwas vorgelebt. Und wenn man ihm nachfolgen möchte, wozu er uns ja einlädt und aufruft, dann bedeutet das eben auch, ihn in Gänze zu akzeptieren und ihn in Gänze ja als seinen Freund anzuerkennen. Und dazu gehört eben auch, dass ich mein Leben kritisch hinterfrage und überlege, an welchen Stellen genüge ich denn seinem Vorbild einfach noch nicht und wo muss ich arbeiten. Das ist kein Prozess, der irgendwie innerhalb von Wochen, Monaten oder auch nur einem Jahr abgeschlossen ist für einen persönlich, sondern das ist ein Prozess, der geht im Prinzip vom Moment der Erkenntnis Gottes bis zum letzten Atemzug.
Aber es kann ja durchaus unterschiedliche Auslegungen darüber geben, in welcher Hinsicht Christus als Vorbild gehandelt hat. Also Christus hat sich nun mal nicht zu Kondomen geäußert und so weiter. Also können Sie da nicht verstehen, wenn Leute sagen, ich will an Christus glauben, ich will auch katholisch sein, aber ich will diese Festlegungen nicht mittragen und deswegen trete ich vielleicht auch aus dieser katholischen Kirche?
Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann tatsächlich einfach der logische und konsequente Schluss. Wenn ich nicht bereit bin, die katholische Hermeneutik der Lehrentfaltung, die sich aus Schrift, Tradition, Konzilien und päpstlichen Entscheidungen speist, wenn ich das nicht als höchste Glaubensinstanz anerkennen kann und nicht bereit bin, ja, mich mit dem kritisch auseinanderzusetzen, ich sage jetzt mal aus meinem ganz persönlichen Lebensweg, auch ich habe eine Zeit gebraucht als junger Mensch, bis die katholische Sexuallehre in meinem Leben ihre volle Wirkung entfaltet hat. Das ist jetzt nichts, was man mal eben so mit der Muttermilch aufsaugt, sondern das ist auch ein Kampf und das ist auch schwierig. Und niemand hat behauptet, katholisch sein wäre leicht. Wer das sagt, der macht sich, glaube ich, was vor.
Ich glaube auch nicht, dass die Botschaft des synodalen Wegs ist, katholisch sein ist leicht. Aber die Botschaft ist ja vielleicht doch, lasst uns gemeinsam darüber reden, wie wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit in der katholischen Kirche finden können, wo auch verschiedene Positionen ihre Berechtigung haben. Wenn ich das richtig verstanden habe, können Sie dieses Anliegen teilen oder sagen Sie im Grunde, kommt das alles aus Rom und wir brauchen gar keinen synodalen Weg hier?
Also jetzt mal zum synodalen Weg als solchem. Der Weihbischof in Köln, Ansgar Puff, hat das ja schön gesagt. Wenn die ein Partikularkonzil wollen, dann sollen sie ein Partikularkonzil beantragen, dann sollen sie das machen. Es gab ja in Deutschland mal die Würzburger Synode, die ja tatsächlich aus Rom mit Entscheidungsvollmacht ausgestattet war. Jetzt hat man eben einen synodalen Weg. Das ist ja auch eine Doppelung. Synodos heißt ja bereits gemeinsamer Weg. Und jetzt hat man so etwas initiiert. Man weiß nicht genau, wohin man will. Man will ganz viel sprechen und bestimmte Leute haben bestimmte Ideen, was sie gern wollen. Manche dieser Dinge sind mit dem Lehramt in keinster Weise vereinbar. An anderen Stellen sehe ich, wie wir das ja auch in der Pressemitteilung geschrieben haben, durchaus Reform und auch Gesprächsbedarf. Und da bietet auch der synodale Weg gute Möglichkeiten, darüber zu sprechen, wenn es beispielsweise um die Form priesterlichen Zusammenlebens geht, ob das Pfarrhaus einfach dauerhaft in dieser Hinsicht so weiter sein muss, wie man Priester besser begleiten kann im Leben ihres Zölibates, im Leben ihrer Berufung. Aber die Idee, dass man jetzt durch Gespräche und durch demokratische Abstimmungen Glaubenswahrheiten verändern könnte, das ist einfach nicht katholisch.
Aber es sind ja keine demokratischen Abstimmungen, sondern es gibt dann höchstens Beschlüsse, wo dann nochmal die Bischöfe entscheiden können, ob sie das irgendwie umsetzen oder nicht. Es ist ja nicht so, dass hier die Kirche zur Basisdemokratie wird.
Ja, umso alberner. Also es wird Basisdemokratie gewollt, jetzt gibt es so eine Pseudo-Basisdemokratie. Das Zentralkomitee verkauft sich als große Vertretung der Laien in Deutschland. Ja, am Ende gehen 2% der Leute zu den Pfarrgemeinderatswahlen. Aus den Vereinen, aus den Pfarrgemeinderäten werden Leute in die Diözesanpastoralräte entsandt und von dort werden Leute ins ZDK entsandt. Also inwieweit das jetzt eine Vertretung der Laien sein soll und dort dann den Anspruch zu haben, wir vertreten die Laien in Deutschland, das ist das nächste Problem. Und wenn es dann eben zu so einer demokratischen Idee kommt, 2/3 dort, 2/3 dort, dann treffen wir Entscheidungen, die sind aber für niemanden bindend. Wer sich da ernsthaft große Hoffnungen macht, dass das jetzt die gewünschten Reformen bringt. Ich sage mal, das Vorrecht des Bischofs, wenn es um die Hierarchie geht, Vorrecht von Bischof und Pfarrer in seiner Pfarrei und seinem Bistum aufzuheben, das Frauenpriestertum einzuführen, vorehelichen Geschlechtsverkehr und Homosexualität plötzlich gut zu heißen und den Zölibat abzuschaffen. Ja, also da macht man sich was vor. Das wird nach meiner Einschätzung nicht möglich sein. Und wenn tatsächlich Mehrheiten für sich für so etwas finden, wird das spätestens von Rom kassiert werden. Ich glaube, das hat der Heilige Vater in dem Brief, den er an die deutschen Katholiken geschrieben hat, auch ziemlich eindeutig so gesagt. Und wie man den missverstehen kann, ist mir ehrlicherweise auch nicht klar.
Es ist ja die Besetzung der Synodalversammlung noch gar nicht ganz abgeschlossen für die Laienseite. Werden denn da auch Vertreter Ihrer Initiative dabei sein?
Es gab Bewerbungen von unserer Seite an den BDKJ. Bisher hat es darauf keine Antwort gegeben.
Und haben Sie Hoffnung, dass das noch der Fall sein wird?
Ehrlicherweise nein.
Das heißt, Sie werfen der Laienseite auch vor, Sie seien von einer bestimmten Richtung hier geprägt und ließen keinen Platz für konservativere Meinungen?
Den Vorwurf würde ich jetzt so nicht machen, aber ehrlicherweise, wenn dort jetzt 15 junge Menschen vom BDKJ entsandt werden, davon werden 10 Frauen sein und 5 Männer, das macht jetzt meine persönlichen Chancen auf einen Platz dort ja erstmal statistisch schon sehr gering, wenn sich darauf vielleicht 500 Leute bewerben.
Aber es gibt auch ein paar Frauen in Ihrer Initiative.
Auf jeden Fall, genau. Aber auch deren Platz ist natürlich dann statistisch eher unwahrscheinlich. Und jetzt so wie ich den BDKJ kenne, zumindest in Köln, wird man vermutlich eher geneigt sein, dort Leute aus seinem eigenen Verband auch hinzuentsenden und jetzt nicht, ja, ich sag mal, verbandsfremde junge Menschen unter 30.
Es gibt seit dieser Woche auch eine Facebook-Seite für den synodalen Weg und das läuft so langsam an, dass da auch diskutiert wird. Ist das für Sie ein richtiger Weg, um eben auch so unterschiedliche Positionen deutlich zu machen, Ihre Position vielleicht auch klarer an die Öffentlichkeit zu bringen? Oder besteht da die Gefahr, dass sich die Fronten verhärten, weil eben oft im Netz dann doch nochmal mit härteren Bandagen diskutiert wird?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also wir sind auch auf Twitter unterwegs. Das ist sicherlich ein Medium, was sich für solche Diskussionen nicht eignet. Facebook ist da eher was anderes. Da können ja die Kommentare auch eine immense Länge erreichen. Meine persönliche Erfahrung jetzt mit solchen Diskussionen ist aber, dass die Fronten dort einfach schon sehr hart sind. Und dass man das mit einer schriftlichen Diskussion auf Facebook jetzt eher schwierig erreichen kann. Was man natürlich tun kann, ist, indem man dort die, Sie haben das konservative Meinung genannt, ich nenne das mal die gut katholische Meinung vertritt, dass die eben auch von den Bischöfen stärker gehört wird und dass die Bischöfe nicht das Gefühl haben, es seien eigentlich alle nur der Meinung, es müsse jetzt Reform, Reform, Reform geben und nicht eben eine Rückbesinnung auf Christus, eine Neuevangelisierung, eine Stärkung der Menschen, die die katholische Sexualmoral gerne leben wollen und eine bessere Begleitung der Priester, was wir jetzt ja zum Beispiel mal als Gesprächsidee eingebracht haben. In dieser Hinsicht, glaube ich, kann das schon auch einen positiven Effekt haben. Wie gesagt, die Fronten sind schon sehr, sehr hart und teilweise auch sehr unversöhnlich.
Na, dann werden wir mal sehen, wie das im Laufe dieses Weges sich weiterentwickelt. Vielen Dank, Benno Schwaderlapp, Sprecher der Initiative Pontifex, die sich als Mediennetzwerk bezeichnet, das Brücken zwischen der katholischen Kirche und den Medien bauen will.
Vielen Dank.
Kirche muss sich heutzutage einiges einfallen lassen, um attraktiv zu sein, um auch junge Menschen anzusprechen. Vor allem muss sie überhaupt erstmal dort präsent sein, wo die sich aufhalten. Und das sind nun mal auch die sozialen Netzwerke im Internet. Da macht sich aber nun der Live-Mitschnitt einer Messe oder einer Predigt nicht ganz so gut. Es braucht schon schwungvollere und vielleicht auch kürzere Ideen. Die hat die Social-Media-Redaktion des Bistums Essen anscheinend gefunden. Ihre Videos und Botschaften wurden 100.000-fach angeklickt. Und auch Ruhrbischof Franz Josef Overbeck ist damit einverstanden. Klaus Deuse stellt die Erfolge der kreativen Bistumsköpfe vor.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Pastor Brinkmann und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich an Bord der Kirche St. Theresia. Unsere heutige Gottesdienstdauer ist mit 65 Minuten vorausberechnet.
Eine Stewardess in blauem Kostüm samt Käppi auf dem Kopf, die in der Kabine gestenreich Anweisungen erteilt, das kennt man als Flugpassagier vor dem Start, nicht aber aus einer katholischen Kirche. Obwohl es durchaus gewisse Ähnlichkeiten gibt.
In diesem Kirchentyp gehören auch die Sitzplätze in der ersten Reihe zur Economy Class.
Bei der Belegung der Plätze gelten für eine Kirchencrew allerdings andere Maßstäbe als in einem Flieger.
Wir dürfen Sie nun bitten, Ihre Plätze in den Sitzbänken einzunehmen. Aber bitte nicht in der zweiten Reihe außen links. Da sitzt Renate Heidkamp seit 40 Jahren jeden Sonntag.
Und selbstverständlich geht es in einer katholischen Kirche anders zu als in einem Flugzeug, wenn dicke Luft in der Kabine herrscht.
Im Falle eines plötzlichen Weihraucheinsatzes der Messdiener fallen in den Kirchenbänken automatisch Sauerstoffmasken von der Decke. Führen Sie die Maske über Mund und Nase und atmen Sie ruhig im Takt der Orgelmelodie weiter.
Mit diesem aus dem gewohnten kirchlichen Rahmen fallenden Video, mit dem man für die Weihnachtsgottesdienste in den Gemeinden warb, landete das Bistum Essen in den sozialen Medien einen vielbeachteten Coup.
Das Video ist wirklich durch die Decke gegangen.
Resümiert der zuständige Online- und Social-Media-Redakteur Jens Albers.
Unser Hauptkanal für solche Sachen ist Facebook. Da ist das Video mittlerweile unser erfolgreichstes Video mit knapp 1,5 Millionen Aufrufen. Bei YouTube sind wir bei 130.000 Aufrufen.
Gemessen an weltlichen Maßstäben, also an der erzielten Aufmerksamkeit, hat man die Produktionskosten zigtausendfach eingespielt. Als Gage für die Stewardess-Schauspielerin fielen 200 Euro an, 30 Euro zahlte man einem Kostümverleih. Für die Arbeit im Bereich Social Media bezeichnet es Jens Albers als großes Glück, dass man im Bistum Essen einen Bischof und einen Generalvikar habe, die soziale Medien wir selbstverständlich auch selber nutzen und ergo wissen, wie auf diesen Kanälen kommuniziert wird.
Aber ansonsten ist das Ganze natürlich eingebettet in unsere komplette Kommunikationsarbeit. Es liegt eine Social-Media-Strategie zugrunde, die das Ganze natürlich auch auf solide Füße stellt. Und es ist immer wichtig, dass das Ganze augenzwinkernd ist, aber es darf nicht belanglos und ja, lächerlich werden. Und mein Chef sagt immer so schön, die 10%, die jeden Sonntag zur Kirche gehen, müssen es nicht peinlich finden. Und die restlichen 90 sollten sagen, das hätten wir vom Bistum Essen nicht erwartet.
Die 40-jährige Sarah Fitzek jedenfalls, die sich seit langem in ihrer Gemeinde in Dortmund engagiert, verfolgt die Social-Media-Auftritte des Bistums Essen inzwischen regelmäßig. Denn das sei eine
gute Art, Kirche zu zeigen, hey, wir sind auch Alltag. Also wir können auch so wie ihr mit der Zeit gehen und ganz cool sein. Das finde ich wirklich ganz, ganz kreativ auch.
Sarah Fitzek gehört dem Gemeinderat an, ist aktiv in der Messdienerleitung und wird als Kommunionhelferin angelernt. Gerade Jüngere ist sie überzeugt, könne auch die Kirche über soziale Medien erreichen.
Kirche kann nur weiterleben, wenn neue Leute nachkommen. Und ich glaube, ja gut, Kirche wird sich vielleicht auch verändern, wird gar nicht mehr so sein, wie wir es kennen.
An den Social-Media-Auftritten des Bistums Essen könne man sich darum ein Beispiel nehmen, meint Sarah Fitzek, deren Heimatstadt Dortmund zum Bistum Paderborn gehört.
Man muss ja nicht immer in die Kirche gehen, um zu glauben oder um zu beten. Manchmal reicht so ein Anreiz. Ich finde das ganz schön. Ich finde, es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, das auch so in den Alltag einzubeziehen.
Wie etwa ein kurzer Videoclip in Schwarz-Weiß vom Bistum Essen zu einem traditionellen Fest, dem selbst Menschen, die der Kirche eigentlich kritisch gegenüberstehen, noch verhaftet sind, da sie es noch aus ihrer Kindheit kennen. Zu sehen ist nur ein einziger Darsteller, ein Pferd.
Nachtsichtsensoren, blasmusikresistent, stressimmune Bordelektronik, integriertes Laternenausweichsystem, imposante Karosserie.
Und dann purzeln aus dem britischen Edelauto-Markenemblem Aston Martin die Buchstaben A, O und N. Übrig bleibt noch St. Martin. Eine Idee, die das Team um Jens Albers anlässlich eines neuen James-Bond-Filmes, in dem 007 einen Aston fährt, umsetzte.
Und da kam dann halt in einem kreativen Prozess raus, dass man aus Aston Martin ja auch St. Martin machen kann.
Kirche hat frohe Botschaften zu vermitteln, sagt Jens Albers, der übrigens auch der Expertengruppe Social Media der Deutschen Bischofskonferenz angehört. Und Kirche nehme inzwischen zur Kenntnis, dass Social Media nichts Aufgesetztes sei, sondern die Realität präge.
Und ich glaube, wenn wir als Kirche mit der Maßgabe unterwegs sind, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen für die Menschen ansprechbar sein, dann müssen wir auch dort ansprechbar sein, weil die Menschen dort einen großen Teil ihrer Online-Zeit verbringen.
Ob mit unterhaltsamen Videoclips, täglichen WhatsApp-Botschaften oder Kontaktangeboten im Internet. In einer zunehmend vernetzten Welt, so Jens Albers, könne die Kirche auf neue Kommunikationswege nicht verzichten.
Ein persönliches Gespräch, Auge in Auge oder ein Social-Media-Gespräch ist sicherlich nicht gleich, aber es ist gleichwertig. Also es hat beides seinen Stellenwert und es gibt Menschen etwas. Und ehrlich gesagt, die Zahl derer, die wissen, wo das Pfarrbüro ist oder dass sie zu einem Pfarrbüro gehören, wird halt auch immer geringer.
Kirche auf dem Weg zu den Menschen und das heißt auch auf dem Weg ins Netz. Die Ideen der Social-Media-Redaktion des Bistums Essen hat uns Klaus Deuse vorgestellt.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Das Zusammenleben von Juden und Muslimen ist hierzulande ja nicht immer unproblematisch. Antisemitismus und Nahostkonflikt verhindern, dass sich die Menschen unbefangen begegnen. Dabei teilen sie vieles, nicht zuletzt die Minderheitensituation in Deutschland. Da stellt sich die Frage, wie man mit dieser Situation umgeht, wie man überhaupt seinen Glauben auch im Netz thematisiert. Im Rahmen seines Dialogprojekts Shalom Aleikum hat der Zentralrat der Juden vor kurzem einen Workshop veranstaltet für digital aktive Menschen jüdischen und muslimischen Glaubens. Claudia van Laak war dabei.
Das sieht lecker aus. Avocado-Creme mit Gurken, Möhren und Paprikastreifen. Hummus, begleitet von frisch gebackenen Teigfladen.
Das ist Käsespieß, das ist Gemüsekäse-Muffin, das ist ein Borecca, das ist mit Schafskäse gefüllt. Ja.
Ein koscheres Buffet in den Räumen des Zentralrats der Juden in Berlin-Mitte. Die wichtigste Frage gleich am Anfang. Alles, was koscher ist, ist auch halal? Klar, sagt Roland Krichel und nickt.
Alle koscheren Produkte gelten in der islamischen Sitte auch als halal. Also es ist immer, die koscheren Regeln sind viel strenger als die Halal-Regeln. Die sind ja relativ oberflächlich, da geht es halt darum, bestimmte Produkte nur zu vermeiden, wie Schwein und sowas. Aber was koscher ist, also was wirklich vom Rabbi abgenommen wurde, der Rabbi muss ja seinen Segen gegeben haben, das ist auch immer halal.
Das ist dann schon mal praktisch für so einen Workshop.
Für so einen Workshop total praktisch, total.
Digital aktive Muslime und Juden sind eingeladen zu diesem Workshop. Dazu gehört auch Roland Krichel, ein bärig wirkender Typ, mit Vollbart, dunkelgrüner Kappe, grün kariertem Holzfällerhemd, Cargohose und Bauchtasche. Darauf ein Davidstern, abnehmbar. Denn nicht immer und überall will sich Krichel als Jude zu erkennen geben. Sicherheitsberater ist der Trainer für die israelische Selbstverteidigungsmethode Krav Maga und auch noch als YouTuber beim Kanal Jew and Me unterwegs. Seine Mission?
Wir müssen das Verbindende finden. Das, was uns nicht trennt, was uns zusammenführt, was uns zu guten Menschen macht, was uns zu besseren Menschen macht, was uns bereichert und uns auch positive Gefühle und Glück bringt.
Roland Krichel aus Ratingen lernt an diesem Tag die muslimische Bloggerin Vanessa Tanriverdi kennen. Sie hat sich ein schwarzes Baumwolltuch kunstvoll um die Haare geschlungen. Rechts und links lugen zwei Perlenohrringe hervor. Mit diesem Turban gibt sie sich als Muslima zu erkennen. Die 28-jährige zweifache Mutter aus Essen schreibt einen Mama-Blog namens Dattelbeere. Dort verkauft sie Keksausstecher in Moscheeform, gibt Anleitungen zum Basteln von Geschenkeboxen zum Opferfest und argumentiert, warum Muslime kein Halloween feiern sollten. Ihre Mission?
Da ich konvertiert bin und in Deutschland lebe, finde ich es auch total wichtig, dass gerade Menschen wie ich, es gibt ja immer mehr, die sich auch dazu entscheiden, interreligiöse Arbeit leisten und dafür sorgen, dass ein Dialog stattfindet.
Die muslimische Bloggerin und der jüdische Kampfsportler und YouTuber sitzen nun mit einer Zeichnerin, einem Filmemacher und anderen digital Affinen um einen Konferenztisch herum. Darauf Zeichenblöcke und Filzstifte.
So, ja, wer braucht was zu schreiben oder wer möchte einen Blog?
Die Aufgabe, einen Mini-Erklärfilm konzipieren, der klar macht, warum ein Dialog zwischen Muslimen und Juden dringender ist denn je.
Dass am Ende halt rauskommen soll, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben zum Beispiel.
Das Ziel.
Wie wollen wir eigentlich die beiden Seiten darstellen? Mit dieser Frage beginnt die Debatte. Abstrakte Figuren mit David, Stern und Halbmond? Zuerst die Stereotype bedienen, um sie danach zu zerstören? Gar nicht so einfach.
Dann würde man vielleicht den orthodoxen Juden zuerst zeigen, auf der einen Seite und den Banker und auf der anderen Seite den Dönerspießmann. Und ja, völlig brutal überzeichnet.
Ja. Humor ist ein super Mittel, finde ich.
Ja, orthodoxer Jude, Hut und die langen Locken. Ja. Und auf der anderen Seite den Dönerland. Und irgendwie findet man doch zusammen.
Noch eine Idee. Beide Seiten bauen eine Mauer. Juden und Muslime schotten sich ab.
Und dann reicht vielleicht einer dem ersten einen Stein rüber, weil ihm einer fehlt. Und dann stellt er fest, okay.
Super.
Und dann reicht er so rüber und sagt, okay, cool. Und dann nimmt er den Stein und sagt, ah, weißt du was, wenn du einen Stein gibst und noch einen, dann baue ich da eine Tür rein.
Ja.
Und dann sagt man auch, geile Mauer, man kann ja durchgehen. Ja, hat trotzdem eine Mauer.
Trick.
Während die Entwürfe für den Animationsfilm aufs Papier geworfen werden, kommt Dimitri Belkin vom Zentralrat der Juden vorbei. Er leitet das Projekt Shalom Aleikum. Nicht nur das, der promovierte Historiker brennt dafür.
Wenn es jetzt um mich persönlich geht, dann ist es ein Brennen für Begegnung mit normalen Menschen, mit Menschen jenseits der Akademie, jenseits der eingefahrenen Diskurse.
Auch jenseits der ewig gleichen Schuldzuschreibungen im Nahostkonflikt. So trafen sich bereits muslimische und jüdische Start-up-Unternehmer in Berlin, Jüdinnen und Musliminnen in Leipzig, Senioren in Osnabrück, in der nächsten Woche Lehrer in Köln. Nicht alle Juden applaudieren mir, gibt Dimitri Belk hinzu.
Und diejenigen sagen dann, oft auf Russisch, oft auf Hebräisch, oft aber auch auf Deutsch oder Englisch, was sollen wir jetzt diesen Dialog führen? Wozu führt das, wenn wir jetzt plötzlich unsicher sind? Ihr trefft euch hier schön mit Leuten, es wird gut gegessen, kommuniziert, geredet. Die Teilnehmer dieses Podiums werden uns nicht angreifen. Was dann, wenn ich abends unterwegs bin, irgendwo in dieser Stadt und plötzlich in der S-Bahn und so weiter?
Sprich, ein Dialog mit wohlmeinenden Muslimen wird nicht dazu führen, dass die Zahl der antisemitischen Angriffe sinkt. Nicht sofort, sagt dann Dimitri Belkin, aber die Muslime, die mit uns reden, wirken hinein in die Moscheegemeinden. Auf längere Sicht wirkt das.
Je inoffizieller wir das machen und je entspannter diese Gespräche sind und intensiver, desto besser für die Zukunft.
Der Workshop für Blogger, YouTuber und Influencer ist vorbei. In 3 Wochen soll der Mini-Erklärfilm im Kino gezeigt werden. Juden und Muslime ziehen Bilanz.
Dieser Dialog ist manchmal nicht unbedingt immer freiwillig. Manchmal muss man auch die Leute zwingen, in den Dialog zu gehen.
Damit es irgendwie fruchtet, muss man sich häufiger treffen und lokal arbeiten. Also ich würde mir wünschen, dass es einen Standort in Frankfurt zum Beispiel gibt.
Sprechen statt verstecken. Das ist ganz wichtig, dass wir miteinander sprechen und deswegen sind wir ja auch hier.
Es geht weiter.
Im Rahmen des Dialogprojekts Shalom Aleikum haben sich jüdische und muslimische Blogger Gedanken über Gemeinsamkeiten und über Darstellungen im Videoclip gemacht, Claudia van Laak berichtete. Vorhin haben wir gehört, wie sich Gläubige oder Glaubensgemeinschaften per Videoclips im Netz präsentieren. Aber Theologie jeder Religion ist ja durchaus eine ziemlich wortlastige Disziplin, in der es um differenzierte Konzepte und um tiefschürfende Diskussionen geht. Welchen Platz finden die überhaupt im Internet und vor allem welches Publikum? Ist hier die Reichweite so ähnlich eingeschränkt wie die von theologischer Fachliteratur oder gibt es da neue Chancen, auch andere Kreise zu erreichen? Simon Schomecker hat sich darüber mit christlichen Bloggern unterhalten.
Wolfgang Beck ist Professor für Pastoraltheologie an der Frankfurter Hochschule St. Georgen. Er gehört einem Redaktionsteam an, das ehrenamtlich das katholische Blog feinschwarz.net betreut. Die meisten Mitglieder waren oder sind für Kirchenzeitschriften und theologische Fachmagazine tätig.
Die Redaktionen arbeiten ja da meistens auch ehrenamtlich und bekommen aber sozusagen signalisiert, dass es Probleme mit der Auflage gibt und dem Verkauf und irgendwie werden sie dann aufgefordert, sich irgendwie da zu reformieren. Und die haben sich eben so ein bisschen frustriert auch zusammengetan und gesagt, sie wollen was Neues ausprobieren. Dabei ist eine Organisationsstruktur dann tatsächlich auch entstanden eines Vereins.
Der Verein Feinschwarz hat seinen Sitz in Wien. Die Redaktionsmitglieder und Autoren sind jedoch weit verteilt. Jeden Werktag erscheint ein neuer Artikel auf der Webseite.
Wir werden also nicht spezifisch theologische Themen unbedingt bearbeiten, sondern gesamtgesellschaftliche Themen, an denen sich für uns Relevanz christlichen Glaubens festmacht.
Somit steht eine Buchrezension über den Roman Liebe in Lourdes neben Artikeln zur Landtagswahl in Berlin oder sozialethischen Analysen zum Klimawandel. Diese Themenvielfalt sorgt mit dafür, dass feinschwarz.net das am häufigsten besuchte christliche Blog im deutschsprachigen Raum ist. Trotzdem, findet Wolfgang Beck, könnte man ein noch breiteres Publikum ansprechen.
Vor allem im katholischen, aber ich glaube auch zunehmend im evangelischen Bereich sind wir schon relativ bekannt, würde ich mal so behaupten. Was aber natürlich auch Rückschlüsse auf eine Bubblebildung zulässt. Wir schaffen es kaum, sozusagen über diesen theologischen und kirchlichen Bereich hinaus auch immer wieder mal Menschen anzusprechen.
Florian Giersch und Marc Bothe aus Gelsenkirchen ist genau das gelungen, allerdings eher zufällig. Sie lernten sich im Theologiestudium in Münster kennen und starteten 2013 den christlichen Podcast Gretchenfrage. Marc erinnert sich.
Wir sind nicht in die Christenbubble gegangen, weil ich nicht wusste, dass es die gibt. Wir sind halt zu den Podcasterinnen und Podcastern gegangen. Also sowas wie zum Beispiel FYD, also FYYD, früher Hörsuppe. Was übrigens rührend war, weil der Hörsuppenbetreiber, der hat uns vorgestellt und begonnen hat er mit dem Satz, er findet Religion als solches gehört abgeschafft. Aber die beiden könnt ihr hören.
Giersch und Bothe vermuten, dass das an dem Ansatz liegen könnte, den sie mit ihrem Podcast verfolgen, nämlich ausführlich und kritisch über kirchliche Arbeit und Riten zu diskutieren, oft auch mit Gästen, wie in der Folge über sexuellen Missbrauch.
Hauptsächlich ging es dann doch um die Frage, welche Herausforderungen stellen sich eigentlich Menschen, die für dieses Thema in Kirche eintreten wollen? So. Und wie verändert man erfolgreich die Perspektive, nämlich weg von den Tätern hin zu einer Perspektive des Schutzes der Betroffenen und der Opfer. So, und darüber haben wir diskutiert.
Beginnen wir doch einfach zu meiner Rechten. Frau Dr. Redeker, erklären Sie doch mal kurz, wer sind Sie?
Und was machen Sie hier?
Ja, also mein Name ist Andrea Redeker. Ich bin Präventionsbeauftragte gegen sexualisierte Gewalt im Bistum Essen. Ich habe diese Aufgabe seit 2011 übernommen.
Mein Name ist Angelika von Schenk-Wilms. Im landläufigen Sinne spricht man von mir von der Missbrauchsbeauftragten. Mein offizieller Titel lautet aber bischöfliche Beauftragte für die Prüfung von Vorwürfen sexualisierter Gewalt an minderjährigen und schutzbedürftigen Erwachsenen. Ich bin seit 2015 hier im Amt.
Die Folge wurde sehr oft geklickt, aber nicht kommentiert. Wahrscheinlich war den Hörerinnen und Hörern das Thema dafür zu sensibel. Über andere Podcast-Folgen und auch Blogartikel finden aber rege Diskussionen im Netz statt. Theologinnen und Theologen sollten das als Bereicherung sehen, meint Wolfgang Beck.
Ich finde, das ist wichtig für alle Theologen, dass sie auch sich als Lernende verstehen. Und dazu gehören auch kritische Rückfragen zu den Themen, die vorgestellt werden. Das ist die Grundvoraussetzung von einer lernenden Theologie, der es um die Beziehung mit ihren ZeitgenossInnen gelegen ist.
Diskussion und Austausch findet auch Maike Schöfer wichtig. Sie ist Lehrerin für evangelische Religion in Berlin. Auf ihrem Instagram-Profil, dem Ja- und Amen-Blog, teilt Schöfer immer wieder Fotos von ihren Methoden und Inhalten im Unterricht.
Zum Beispiel, als ich das Thema Tod und Trauer unterrichtet habe, auf Papptellern haben die Schüler eine Uhr dargestellt unter der Fragestellung, wie würden sie eigentlich ihre letzten 24 Stunden einteilen, wenn sie nur noch 24 Stunden zu leben hätten. Und meistens ist der spannende Teil dann tatsächlich das Nachdenken, das Kommentieren, das Reflektieren über Unterrichtsinhalte.
Was auch fächerübergreifend sein kann, wenn es um Lehrmethoden geht. Ein Bild zeigt Zeichnungen von Schülerinnen und Schülern, die deren Lebensweg bildlich darstellen. Dazu schreibt eine Nutzerin:
Solche Stunden können auch wirklich helfen, wenn man gerade nur den Schüler und seine Auffälligkeiten sieht. Sie sind eben auch Menschen mit schon zum Teil echt vielen Wendungen auf ihrem Weg.
Die zumeist ehrenamtlich betreuten Internetangebote werden große Medienhäuser oder kirchliche Pressedienste aber niemals ersetzen können. Zum einen wegen der oft nur geringen Reichweite. Wolfgang Beck von feinschwarz.net hebt noch eine andere Grenze hervor.
Eine ganz große Frage ist immer die der Aktualität. Selten gelingt das so wie zur Wahl in Sachsen und Brandenburg. Da hatten wir das ganz gut hinbekommen, aber das ist eigentlich eher der Ausnahmefall, dass das gelingt. Das rückt dann schon in die Nähe einer professionell arbeitenden Redaktion, die wir nicht sind.
Dennoch bietet ein Blog oder Podcast viel Platz für Experimente. Theologinnen und Theologen können austesten, mit welchen Inhalten oder Methoden sie die Menschen am besten erreichen und so dabei helfen, Kirche und Theologie zeitgemäßer zu gestalten.
Der Wunsch, Menschen mit religiösen Botschaften und theologischen Überlegungen zu erreichen, der bleibt auch im digitalen Zeitalter erhalten. Simon Schomaker hat über christliche Blogs berichtet, die über die Theologieblase hinausreichen wollen. Und damit geht unser Religionen-Podcast für heute zu Ende. Am Mikrofon verabschiedet sich Anne-Françoise Weber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.